Was sich an das, in das Thema einfügt, was für den heutigen Abend gegeben wurde, was Sie schon immer über die Hare Krishna Bewegung wissen wollten, aber noch nie zu fragen gewagt haben oder so ähnlich war es. Wir möchten gerne heute versuchen, den Hare Krishna philosophischen Hintergrund des Krishna-Bewusstseins zu skizzieren, in der ernsthaften Hoffnung, manch einem von Ihnen und von euch eine Inspiration zu geben. Jetzt will ich doch vorher eins sagen, Gabriel, bist du wieder in die Übersetzungsstimmung? Oder Lorenz? Those of you who do not understand German, it doesn't matter. We have a translation for you from German into English by our qualified professor, Lorenz. Is there anyone who would like to utilize this opportunity? You want to have a translation? Here is one. Mataji, he's sitting here. Mm-hmm. Oh yeah, that is the ganze there. Die Frage, die in einem Kulturraum wie dem westeuropäischen auftritt, wenn man sich mit dem Krishna-Bewusstsein befasst, ist: Warum leben diese Leute so, wie sie leben? Warum kleiden sie sich so, wie sie sich kleiden? Und die Antwort darauf ist eigentlich nur dann zu verstehen, wenn es einem gelingt, tief in die Bedeutsamkeit und in die Philosophie des Krishna-Bewusstseins einzudringen. Denn die geweihten Krishnas ziehen ihre Inspiration und auch ihre Kraft, das ist auch sehr wichtig für ihren Lebensstil, aus eben dieser Philosophie. Und ich möchte sehr gerne heute ein bisschen darauf eingehen, denn es scheint sehr wichtig zu sein, selbst für Menschen, die sich bereits für den spirituellen Pfad interessieren und die vielleicht sogar die ersten zaghaften Schritte gemacht haben, scheint sehr wichtig zu sein für sie, ihre Inspiration eben aus spirituellem Wissen und aus spiritueller Kraft zu ziehen, um weiterzugehen und nicht den zahlreichen Hindernissen, die sich auf dem Wege ergeben, zum Opfer zu fallen. Zunächst einmal möchte ich gerne mit einer kleinen Geschichte aus der analytischen Psychologie beginnen, der Geschichte vom modernen Menschen. Es ist eine Geschichte über ein philosophisches Thema, was man als selektive Wahrnehmung oder Dissonanz in der Wahrnehmung bezeichnet. Die Geschichte handelt von einem Menschen, einem Westeuropäer, der in eine indische Wüste kommt. Und er sieht am Hintergrund in der Wüste Bäume stehen, mit Datteln bewachsen, so weiter. Er geht näher und sagt, ja, das ist eine Fata Morgana. Aber komischerweise entfernt sich die Fata Morgana nicht von ihm, sondern bleibt da, wo sie ist. Schließlich kommt er rein, und er spürt Gras unter den Füßen. Ach, sagt er, so geht es einem, der eine Gefühlshalluzination hat. Muss ja so sein. Dann hört er das Glucksen eines Baches. Oh, nun habe ich sogar noch eine Gehörhalluzination, sagt er. Seht, in der Wüste gibt es keine Oasen. Jedenfalls nicht auf meiner Landkarte. Dann sieht er die Datteln, die süßen, prachtvoll geschwängerten Datteln. Ach, sagte der, das war eine Halluzination. So 2 Stunden danach finden ihn zwei Pilger vor. Komisch, sagt der eine. Der ist mitten in der Oase verdurstet. Der Bach rinnt 2 Meter von ihm vorbei und die Datteln scheinen ihm doch fast in den Mund zu wachsen. Wie ist es möglich? Der zweite Pilger sagt, er ist eben ein moderner Mensch. Was hiermit gemeint ist, außer dass es vielleicht ein schöner Witz ist, auf das westeuropäische Dilemma, ist, dass sich jeder immerzu seine eigene Wirklichkeit gestaltet. In der Sankhya-Philosophie erkennen wir, dass jedes Lebewesen einen Satz von Sinnen hat, der es ihm erlaubt, auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Wirklichkeit aufzufassen und eben nicht anders. Tiere zum Beispiel sehen völlig anders die Wirklichkeit als wir. Ich habe darüber schon manchmal gesprochen. Wenn wir einen Frosch hier auf der Bühne hätten, er würde euch alle als überdimensionale Fliegen sehen. Er macht da keine Unterschiede, was Männlein und Weiblein betrifft, was Herkunft ist, philosophische Grundüberzeugung und so weiter und so fort. Ein lustvoller Mann sieht die ganze Welt voller Frauen, die nur darauf warten, von ihm überwältigt zu werden. Ein Hund sieht in einer Frau ein wandelndes Stück Fleisch, was ihm das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Jeder macht immerzu seine eigene Wirklichkeit aufs Neue und aufs Neue. Nun, im Kali Yuga, das heißt in diesem Zeitalter, machen sich die meisten Menschen eine illusionäre Wirklichkeit, die aufgrund von Maya zurückzuführen ist. Die heiligen Schriften, die jenseits von den wandelnden Zeitströmungen im Denken sind, lassen darüber keinen Zweifel, dass wir alle eine ewige spirituelle Seele sind, nur für kurze Zeit in einem bestimmten materiellen Körper. Und sie sagen uns, dass es unser Anrecht ist, unser Erbe sozusagen, was wir antreten müssen oder können, unser ewiges spirituelle Zuhause in die spirituelle Welt wiederzuerlangen. Aber weil wir in Illusion sind über unsere wirkliche Natur und über unser wirkliches, unsere wirkliche Identität, haben wir nur einen ganz engen Ausschnitt von Wirklichkeit, nämlich diese materielle Welt. Wir verstehen nicht die spirituelle Energie, wir verstehen nicht den Schöpfer der materiellen Energie und der spirituellen Energie, sondern wir leben ein Leben, was sich lediglich darum bekümmert, die Bedürfnisse unseres Vehikels, unseres Körpers zu erfüllen. Essen, schlafen, verteidigen und viel Sex. So, ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, aus der hervorgeht, wie diese Unwissenheit von unserer spirituellen Identität und der spirituellen Realität unsere Wahrnehmungen und unser Leben beeindrucken. Es ist die Geschichte von Nala und Damayanti. In der Literaturforschung, die sich mit Indien beschäftigt hat, gilt das als die größte Liebesromanze aller Zeiten. Aber da sie auftritt in einem Werk, was letztendlich Loslösung vom materiellen Dasein als Ziel in der Unterweisung hat, können wir uns sicher sein, dass es noch eine tiefere Dimension gibt von dieser Geschichte. Und diese Dimension möchte ich gerne anschneiden, aber zuerst einmal, wie es in vedischen Kreisen üblich ist, möchte ich die Geschichte, wie sie ist, präsentieren und sie einfach auf euch wirken lassen. Mal sehen, was für Verwirklichungen in dem Einzelnen auftreten. Ich werde dann kurz eine Umfrage machen, um zu sehen, was ihr empfunden habt. Es gab einmal einen König namens Virasena. Der hatte zwei Söhne namens Nala und Pushkala. Der edle Nala war schon in seiner Jugend so schön wie Kandapa, der Liebesgott. Sein Pfeil hat ohne zu zögern sein Ziel getroffen. Er war sehr tugendhaft und beschützte die Armen und die ungerecht Behandelten. Sein Bruder Pushkara jedoch war von anderen Eigenschaften. In einem anderen Königreich, dem Königreich der Vidarbas, gab es einen ähnlich tugendhaften König wie Virasena, der Bhima hieß. Bhima hatte jedoch ein Leid. Er konnte keine Kinder kriegen. Einst kam der weise Damana bei ihm zu Hause vorbei und Bhima sagte ihm: Oh Weiser, wenn du das Leid meines Daseins beenden willst, dann gebe mir Kinder. Und Damana sagte: Kein Problem, du wirst bald vier Kinder haben. Ein Mädchen, was so rein wie die Flamme eines Feuers aussieht, und drei heldenhafte Söhne. Und so kam es, dass Bhimas Frau bald Damayanti gebar. Damayanti sah so schön aus wie ein Blitz, der aus den Wolken fuhr. Insbesondere dann, wenn Ornamente ihr stattlichen Körper schmückte. Sie hatte große Augen, denen nichts entging, und war von scheuen und zurückhaltenden Wesen. Aber bei einem Entschluss, den sie gefasst hatte, unabbringbar. So irgendwie begab es sich, dass durch den Verkehr zwischen den beiden Königshäusern, den Reisenden, Damayanti und Nala voneinander erfuhren. Damayanti hörte, wie die Barden und die Herolde die wunderschönen und wunderbaren Eigenschaften von Nala priesen, und Nala hörte das Gleiche von Damayanti. Nala hatte alles als junger Prinz, doch er war öfters abgelenkt, weil er in Gedanken bei Damayanti war. Und eines Tages ging er, wie immer, zerstreut durch die palastähnlichen Gartenanlagen, also die Gartenanlagen, dachte Damayanti, als er plötzlich zwei Schwäne sah mit goldenen Flügeln. Und weil die so schön aussah, fing er sich einen Schwan, in der Hoffnung, ihn in den königlichen Zoo unterzubringen. Aber da sprach der Schwan zu ihm mit menschlicher Stimme: Ich kann dir einen Dienst erweisen, der dir Gutes gibt in diesem und im nächsten Leben. Wenn du mich freilässt, Nala, werde ich sogleich zu Damayanti fliegen und ihr Gutes über dich sagen. Ja, sagte Nala, das macht man. Ich habe gerade an sie gedacht. Und so kam der Schwan mit Nachrichten zu Damayanti, die Damayanti in ein Wehklagen stürzten. Nachdem sie vom Schwan gehört hatte, dachte sie Tag und Nacht über Nala nach. Sie konnte nicht mehr schlafen und seufzte nur noch: O weh, o weh. Ihr Vater Bhima konnte sofort verstehen, was geschehen war, und sagte sich: Meine Tochter ist über die Pubertät, sie muss einen Mann kriegen, sonst fühlt sie sich unwohl. Und so arrangierte er die Swayamvara. Sehr rechtschaffene und sehr entschlossene Frauen in der vedischen Zivilisation, die auch einen Ruf hatten, haben zum Teil Swayamvaras gemacht. Was das bedeutete, ist, dass die Könige der damaligen Zeit, auch der Adel, der Hofadel, sich versammelte in einem Amphitheater und sich entweder ein Wettkampf, einzelne Freier lieferten sich einen Wettkampf um die Gunst der Prinzessin, die zu dieser Bräutigamswahl ausgerufen hatte, oder was auch gemacht wurde, ist, die Prinzessin ging einfach die Reihen der Könige ab, die also namentlich aufgerufen wurden, und suchte sich dann selber ein Freier, indem sie eine Girlande um den entsprechenden hängte. So, Damayanti Svayamvara wurde aufgerufen und alle Herrschaftshäuser der damaligen Welt schickten ihre noch nicht verheirateten Prinzen oder zum Teil auch verwitweten Könige und so weiter und so fort. Nun, Damayanti Svayamvara zog nicht nur Menschen dieser Erde an, sondern wurde sogar ausgerufen im Hofe Indras des Königs des Himmels. Und so kam Indra in der Begleitung von Agni, Varuna und Yama nach zum irdischen Planeten, weil sie ebenfalls von der unvergleichlichen Schönheit von Damayanti gehört hatten. Nun, auf dem Wege trafen sie Nala, der ebenfalls zur Bräutigamswahl gekommen war. Und sie sagten, weil sie nichts davon wussten, dass Nala bereits sich Damayanti versprochen hatte und umgekehrt: Nala, erfüll uns einen Wunsch. Ja, sagte Nala, ihr, die ihr nicht einen menschlichen Körper habt, könnt mich um alles bitten. Sagte Indra, werde einfach unser Bote. Sag der Damayanti, dass wir kommen und dass sie uns wählen soll. Dass wir da sitzen unter den Königen. Also es waren sozusagen Außerirdische. Wir sind da und man kann uns wählen. Wir sind vier. Nun, die ganze zivilisierte Welt kannte Indra, der sich wieder in der griechischen Mythologie als Zeus auftaucht. Sie kannten Agni, den Feuergott, und Yama, den machtvollen Herrscher über Leben und Tod. So Nala sagte, ich kann nicht euer Bote werden. Und die Götter wurden erzürnt. Warum nicht? Du hast doch gesagt, ich will alles tun, worum wir dich bitten. So, Nala wurde es ein bisschen mulmig und er machte eine Züchtigkeitsentschuldigung. Er sagte nicht, dass er eigentlich Damayanti heiraten wollte, sondern sagte, wenn ich in den streng bewachten Palast eindringe von Bhima, um diese Nachricht zu geben, dann werde ich getötet werden, deswegen kann ich nicht. Aber sagte Indra, mach dir keine Sorgen. Du wirst schon durch die Wächter durchkommen. Und so ging Nala in den Königspalast. Er merkte, dass ihn keiner sah und deswegen auch nicht anhielt und dass er auch durch Wände hindurchgehen konnte. Er war sehr erstaunt darüber, weil er merkte, dass die Himmlischen ihm himmlische Kräfte gegeben hatten. Und so kam er schließlich zu Damayanti. Und als Damayanti ihn sah in den innersten Gemächern des Königshauses, sagte sie, wie bist du denn hier reingekommen? Und dann erschrak sie, du bist ja Nala. Ja, sagte Nala, und höre, was geschehen ist. Indra, Agni, Varuna und Yama schicken mich. Sie sind in der Svayamvara und wollen von dir getraut werden. Oh, sagte Damayanti, aber ich habe mein Herz bereits dir gegeben. Ja, sagte er. Nala, ich glaube, das wird nichts. In Anwesenheit der Himmlischen kannst du mich nicht heiraten. Damayanti weinte und sagte, wie kann ein Körper leben, wenn das Leben den Körper verlässt? So frage ich dich dann, wie soll ich leben können, wenn meine Zuneigung von zu dir nicht möglich ist. Und so sagte sie, mach nicht, Sag ihnen, sie können kommen und ich werde dich dann in Anwesenheit der vier Himmlischen zum Ehemann wählen. Und sagte Nala, gut. Und kehrte zurück und sagte den Himmlischen alles. So, als die Swayamvara waren, strömten Könige aus allen Teilen der Welt wie Löwen, die in eine Berghöhle hineingehen, in das Amphitheater. Die hatten sich stattlich hergerichtet und ihre Namen wurden mit Prunk von den entsprechenden Herolden vorgetragen. Damayanti ging mit ihrer Girlande durch die Reihen der Könige und plötzlich kam sie zu einem Sitz, was von einem außerirdischen Leuchten erfüllt war. Nicht zu einem Sitz, sondern zu fünf Sitzen. Und da saßen fünf Nalas da, die sich exakt, also nicht nur ähnelten, die sahen genauso aus. Die Nasen waren genauso, die Ohren, das Blinkern der Augen, die Zähne, die Angewohnheiten, die Gestik, alles. Absolut identisch. Die Himmlischen hatten nämlich gehört, dass Damayanti Nala in Angesicht die von ihnen wählen wollten und sie wollten das vereiteln und hatten deswegen durch einen Trick eine kleine Körperkosmetik vorgenommen bei sich, also sagen wir mal einen kleinen Körperchange gemacht. So, als Damayanti verlegen alle fünf anschaute, konnte sie keinen Unterschied finden. Und da beschloss sie zu beten. O ihr Himmlischen, ich bin eine keusche Frau. Wenn meine Gedanken jemals bei einem anderen Mann gewesen sind als bei Nala, so soll sich der Himmel teilen. Teilte sich nicht. Wenn meine Gefühle jemals irgendeinem anderen Mann zugeneigt waren, und sagte sie noch was, bitte beschützt meine Sicht und gebt mir die richtige Wahl. Und da waren die Himmlischen so erfreut, so eine tugendhafte Persönlichkeit zu sehen wie Damayanti, dass sie sagten, gut, und ihre Form annahmen. Die Form von himmlischen Wesen, die einen leuchtenden Glanz verstrahlen. Ihr müsst wissen, nicht ein Schweißtropfen bildeten sich auf ihren makellosen Körpern. Die Augen zwinkerten nicht. Ihren Körpern entströmte von überall her ein betörender Wohlgeruch. Sie waren von allen Vortrefflichkeiten gewählt, aber daneben saß der staubbedeckte Nala, der schwitzte und dem das Ganze schon zu viel wurde. Und in der Gemeinschaft hängte Damayanti ihm die Girlande um und wurde mit ihm auf diese Weise vermählt. So, die Himmlischen gaben dann Nala noch 8 Segnungen, die ich hier nicht erwähnen werde. So zufriedengestellt waren sie. Nun, jetzt wird sich die Geschichte plötzlich verändern. Wir haben jetzt eine schöne Geschichte gehört bis hier, jetzt werden wir eine sehr bewegende Geschichte hören. Als die Himmlischen zurück zu ihren Domizilen gingen, begegneten sie einer Persönlichkeit, nämlich Kali. Kali ist die Repräsentation des vierten Zeitalters, Zeitalters des Streites, der Heuchelei, der ausgemachten Gemeinheit und des Winters an Spiritualität. Kali ist übrigens das Zeitalter, in dem wir heutzutage leben, falls es noch nicht bekannt ist. Und Kali wollte Damayanti. Wo kommt ihr denn gerade her? Fragte er. Wir kommen von der Swayamvara von Damayanti, die inmitten von uns oder während wir Himmlischen da waren, den Nala gewählt hat. Was? Fragte Kali. Dann bin ich ja zu spät. Völlig richtig. Und du bist auch nicht geeignet, um die tugendhafte Damayanti zu kriegen. Kali sagte nichts. Aber als die Himmlischen weitergereist waren, schaute er seinen Begleiter Dwapala an und sagte,
Der Zorn wütet in meiner Brust. Ich will Rache an diesem Nala. Ich werde dafür sorgen, dass ihm das Königreich weggenommen wird, dass er sich nicht mit Damayanti vergnügen kann und dass er in abgrundloses Leid gestürzt wird. Und so kam Kali unerkannt an den Königshof von Nala. 12 ganze Jahre musste er warten, bis er sah, dass Nala eine kleine Unachtsamkeit in der Befolgung von religiösen Pflichten aufgekommen war. Und dann ging er in den Körper von Nala ein. Vorher hatte er seinem Freund Dwarapa gesagt, geh du in den Würfel namens Vrisha ein, den Hauptwürfel. So, dann hatte er Pushkara, dem Bruder, gesagt, folgendes, fordere Nala zu einem Würfelspiel heraus. Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht mehr viel mehr sagen. So, als Nala dann eines Tages in seinem Garten saß, kam Pushkara und sagte, ich will mit dir würfeln. Ja, sagte Nala, der vom Spielgeist überwältigt wurde, ich will auch mit dir würfeln. Und so gingen sie in eine Halle und würfelten, und um das ein bisschen kurz jetzt zu machen und zu beschleunigen, es ging um Einsätze und nach wurde der gesamte Besitz von Nala verspielt, seine Pferde, seine Gewänder selbst, und dann fragte Pushkama mit lustvollen Augen, jetzt setz doch mal Damayanti ein, dies nächste Spiel gewinnst du. Und Kali, der Besitz ergriffen hatte von Nala, hat den Nala beeinflusst. Mach es doch, diesmal gewinnst du hundertprozentig, kriegst mein ganzes Königreich zu. Ja, sagte Pushkar im gleichen Augenblick von außen, wenn du dieses Spiel gewinnst, kriegst du alles, was ich jetzt von dir habe, zurück und bist wieder König. Aber wenn du das verlierst, dann gehört mir Damayanti. So irgendwie, keiner weiß genau wie, konnte Nala in diesem Augenblick noch ein bisschen Vernunft einsetzen, obwohl er von Kali besessen war. Und er sagte, nein, und stand auf und lief weg und lebte für 3 Tage am Rande der Stadt. Pushkara sagte zu den Bürgern, wenn irgendeiner kommt und den Nala besucht, werde ich ihn töten lassen. Der Nala ist ein Ausgestoßener von jetzt ab. Aber Damayanti war mit ihm zusammen. So, obwohl alles verloren war, hat Damayanti Nala immer noch die Treue gehalten. Eines Tages dann gingen die beiden im Königreich, was sie verloren hatten, spazieren, und Nala hatte immer so eine schlechte Reaktion. Er war nicht mehr der Alte. Er war wie so ein Besessener, der nicht nur emotional gestört war, sondern auch wirklich eine pathologische Krankheit in sich hatte. Damayanti merkte, ihr Mann war komisch. Er war merkwürdig. Aber trotzdem begleitete sie ihn weiterhin. Und Nala sah eines Tages 2 Wachteln in der Ferne mit goldenen Schwingen. Und so zog er sich schnell sein Gewand auf, und obwohl er sonst Vegetarier war, sprang er auf die Wachteln zu und versuchte, das Tuch über sie zu werfen, um sie dann später zu rösten und zu essen. Aber die Wachteln hoben ab mit seinem Gewand und lachten aus der Höhe hämisch zu ihm herunter. Nala, du Narr! Wir sind es, die dir dein Königreich abgenommen haben. Denn wir wollen, dass du nicht mehr ein Tuch besitzt. Ich bin eingegangen in den Würfel, sodass du immer verloren hast. Und ich bin sogar in dir drinnen. Und so lachte dann Kali und Dwarapa und entspannten. So, Nala, fiel ohnmächtig vor Leid nieder. Und wie ein Tier, nicht mehr Herr über sich selber, ging er nackt durch den Wald, wobei ihn Damayanti, seine Königin, und Lebensbegleiterin in einem gewissen Abstand bräuchte. Geh jetzt endlich, sagte Nala eines Tages zu ihr. Was willst du von mir? Deine Kinder kommen um ohne dich. Ich bin zu einem Tier geworden. Siehst du das nicht? Aber Damayanti sagte, wenn ich dich jetzt verlasse, weiß ich nicht, was aus dir werden wird. Krishna wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass du wieder in Ordnung kommst. So eines Nachts, nun in einer Behausung, lag Damayanti da und Nala lag nackt neben ihr. Und er dachte, wie kann ich diese Königin, die noch immer leuchtet vor Ausstrahlung, die so tugendhaft ist, wie kann ich ihr dieses Leid zumuten, jetzt mit mir zusammen zu sein? Und so beschloss er in dieser Nacht, völlig von Kali überwältigt, von ihr sich zu verabschieden. Er suchte noch ein Schwert und ging dann mit dem Schwert auf sie zu und schnitt ihr die Hälfte des Gewandes ab, das sie noch hatte, und kleidete sich damit. Und dann verließ er die Höhle, aber als er 50 Meter weg war, also diese Behausung, ging er wieder zurück, guckte sie an und weinte, lief wieder weg, ging wieder zurück. Und das wiederholte sich 5 ganze Mal, bis er schließlich irre lachend in den Wald hineinging, völlig außer sich. So, Damayanti wachte am nächsten Morgen auf, und ihr Leid ist nicht in Worten auszusuchen, als sie Nala nicht mehr sah. Und so ging sie alleine durch den Wald. Das war aber nicht so ein beforsteter Wald wie heutzutage, Flurbereinigung und so, sondern war voll mit Leoparden, Schlangen, Ruhus, Kobolden, Tigern und so weiter. Doch immer wurde Damayanti beschützt durch ihre guten Eigenschaften. Einmal wurde sie von einer Schlange umwickelt, aber ein Jäger kam und schlug der Schlange den Kopf ab. Dann wollte der Jäger sie vergewaltigen, aber Damayanti rief aus, wenn ich jemals an irgendeinen anderen gedacht habe als Nala, dann sollst du die Frucht deiner Lust genießen. Wenn aber nicht, dann sollst du auf der Stelle vergehen. Und wie es wird beschrieben im Mahabharata, als würde ein Blitz in einen Baum einfahren, verstarb der Jäger. Das ist eine sehr involvierte Geschichte, die immer mehr Tragik entwickelt, während sie vorwärts geht. Auf alle Fälle, ich kann, merke ich gerade, nicht durch alle Phasen hindurchgehen. Damayanti fand schließlich ein Königshaus, was sie aufnahm, weil sie Nala nirgendwo finden konnte. Und Nala, der inzwischen einen hässlichen Körper angenommen hat, ihr wisst es vielleicht von Freunden, wenn die merkwürdig und seltsam werden und geistesgestört, verändert sich ihre Physiognomie, ihr körperliches Aussehen. Nala tappte durch den Wald hindurch. Nun, irgendwie gelang es ihm aber, durch seine Tugendhaftigkeit frei zu werden von Kalis Einfluss. Kali verließ seinen Körper dann zu einer bestimmten Zeit, und obwohl Nala noch immer den hässlichen Körper hatte, war doch sein Verstand wieder klar. Und so gelang es ihm, den Königshof von Damayanti zu finden, zu treffen. Aber Damayanti konnte ihn zudem beim ersten Treffen noch nicht erkennen. Sie hatte inzwischen den Entschluss gefangen, Jahre waren verlassen, dem Drängen ihres Vaters nachzugehen, weil ihre Kinder einen Vater brauchten und wieder aufs Neue zu heiraten. Sie hatte aber eine Frage gestellt, die nur Nala beantworten konnte. Und diese Frage wurde von den Herolden ins Land getragen, und wurde an jedem Königshof gestellt. Und es wurde gesagt, wer die Frage beantworten kann, der soll Damayanti zur Frau haben. Und die Geschichte geht so weiter, dass Nala schließlich an den Königshof kommt und von Damayanti ein zweites Mal kommt und diese Frage dann beantwortet und Damayanti sich dann wieder mit ihm vermählt und er seinen ursprünglichen Körper annimmt. Sie gehen dann zu Pushkara und das Königreich wird wieder zurückgewonnen. So, diese Geschichte ist eine sehr nice Geschichte und zu einem anderen Zeitpunkt, ich bin jetzt schnell durchgesprintet, möchte ich Ihnen sehr gerne mal erzählen. Sie dauert mindestens 3 Stunden. Wenn ihr so viel Zeit mitbringt, könnt ihr sie euch dann anhören. Macht einen sehr interessanten Punkt. Der interessante Punkt ist, dass unsere Wahrnehmung, mit der wir das, unsere Welt und unsere Umgebung sehen, von Maya oder von Illusion oder ihr könntet auch von Kali sagen, getrübt wird. Wir alle leiden vielleicht nicht so wie Nala, so offensichtlich unter einem Einfluss von außen. Wir laufen nicht wie Verrückte herum, nur einige in der Zuhörerschaft manchmal. Aber die meisten bekleiden ja Ämter, sind als Familienvater oder Familienfrau beliebt unter ihren Gleichen, kennen sich aus in unserer Gesellschaft. Doch vom vedischen Standpunkt her sollten wir uns nicht unserer Situation so sicher sein. Auch wir, die wir hier in dieser materiellen Welt sind, wissen nicht, wer wir ursprünglich sind. Wir stellen Vermutungen ein, wir bauen uns eine Hilfspersönlichkeit auf. Wir nehmen unsere Wirklichkeit und unsere Freunde in einer bestimmten Art und Weise wahr und halten bestimmte Dinge nicht für wahr, wie der moderne Mensch in der Wüste. Wir sind alle nicht viel anders als Nala. Wir sind von den Illusionen des materiellen Daseins geprägt und können deswegen nicht wirklich unsere Umgebung so sehen, wie sie ist. Wir können nicht uns selber erkennen, wir können nicht Gott selber erkennen, das ist ein Skandal im Grunde genommen, und wir führen ein Leben, was nur den Äußerlichkeiten unserer Rolle dient, genauso wie Nala, der durch einen Dschungel hindurch trapste, wie ein blind gewordenes Tier. So, in der Narada Bhakti Sutra wird eine Frage gestellt. Also zuerst einmal wollte ich ja eigentlich eine kleine Pause machen. Wie findet ihr diese Geschichte? Entschuldigung, ich bin jetzt so enthusiastisch weitergegangen. Sehr schön, ne? Irgendwie, die ist so romantisch und man merkt, dass in der Anlage, ich habe hier jetzt leider nur den ersten Teil so erklärt, wie sie zu erklären ist. Das würde, also ich finde, wir haben jetzt eine Stimme, wäre schön. Wer kann denn damit überhaupt nichts anfangen? Gibt's ja auch. Niemand. Aber ihr seid ein bisschen schüchtern. Noch irgendeine andere Stimmung? Oder Stimme? Martin, wie findest du die Geschichte? Was sagt sie dir? Jetzt so schwierig, auf Teufel komm raus. Ja. Gut, ich will mal weitermachen. Die Frage, die ich jetzt gerne behandeln möchte, wie können wir die Illusion des materiellen Daseins, unser Nala-Existenz, überwinden? Diese Frage wird in dem Narada Bhakti Sutra beschrieben. Seid ihr da überhaupt interessiert an dieser Fragestellung? Oder wollt ihr weiter herumnalalen? Nur das unsichere Schmunzeln antwortete ihm. Ja, gut. Wer kann Illusionen überwinden? Das Narada Bhakti Sutra erwähnt 3 Dinge. Wer die materielle Gemeinschaft aufgibt, wer Heiligen dient und wer selbstlos wird. Wenn man sich diese 3 Unterweisungen anhört, die jetzt in der Folge noch ein bisschen deutlicher gemacht werden sollen, merkt man, dass der Pfad des spirituellen Lebens ungefähr so ist wie eine Medizin, die man einnimmt. Eine Medizin, die über lange Zeit verabreicht wird, ist in der Lage, eine bestimmte oder also Krankheiten zu beseitigen. Sie wirkt langsam, langsam und langsam und drängt die Krankheit zurück. So, wir sind in der materiellen Welt, in der Umgebung mit Materialisten und in der Umgebung mit materiellen Objekten. Wir müssen diese Gemeinschaft aufgeben. Deswegen wird gesagt, dass ein Mensch, der den spirituellen Pfad anstrebt, an einen einsamen Ort gehen sollte. Einsamkeit wird empfohlen, um Meditation im Yoga zu praktizieren. Einsamkeit wird aber auch empfohlen, um wahres Wissen zu entwickeln. Denn nur in der Einsamkeit oder Abgeschiedenheit kann man den zahlreichen Einflüssen, die man ausgesetzt ist, entgehen. Es heißt auch, dass Personen, die zur Selbstverwirklichung erhoben sind, die allgemeine Masse der Menschen meiden. Es wird jedoch auch gesagt in den Heiligen Schriften, dass es für Menschen, die nicht im spirituellen Leben schon gefestigt sind, auch gefährlich ist, in die Einsamkeit zu gehen. Es heißt, ein Heiliger wird in der Einsamkeit heiliger und jemand, der noch nicht heilig ist, wird in der Einsamkeit ein komischer Kauz. Kennt ihr diese Leute, die sich so in der Einsamkeit nur mit sich selber und ihren Gedanken und ihrem Geist beschäftigen? Die werden meistens in ein kleines Weltbild eingesaugt, wo sie leben wie der Geist in der Flasche. Sehr abgeschieden und unrealistisch. Deswegen heißt es im Kali Yuga, in diesem Zeitalter, ist ein Mensch, der von materiellen Neigungen besessen wird oder gesteuert wird, dass er besser an einen heiligen Ort geht. In dem heiligen Ort, wie zum Beispiel Vrindavan, werden sich sofort transzendentale Gefühle aufbilden. Man wird sofort sich von Krishna oder von Gott getrennt wissen und alles tun, um diese Verbindung wieder zu erlangen. Der Einfluss des heiligen Ortes ist so, dass man überhaupt keine Inspiration mehr verspürt, zurück in die materielle Welt und in die Rolle eines Nalas zurückzufallen, die man früher eingenommen hat. Es heißt auch, dass ein Tempel in der materiellen Welt ein heiliger Ort ist. Es gibt drei Orte mit drei Einflüssen. Ein Wald ist in der Erscheinungsweise der Tugend, deswegen empfiehlt sich ein Spaziergang durch den Odenwald in gewissen Abständen. Ein Hurenhaus ist in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und ein Wirtshaus in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Da wird man von diesen Eigenschaften sozusagen überwältigt. Ich glaube, jeder weiß es, wenn man im Wirtshaus ist und trinkt, ist man bald unwissend und ein bisschen verdummt. Wenn man in einem Hurenhaus oder ein Entertainment Place ist, wird man leidenschaftlich und im Wald wird man von einer gewissen Reinheit und Freiheit im Denken gemacht. Das sind Einflüsse, die dort gelten. Der Tempel jedoch ist Nirgun, jenseits der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Es ist ein spiritueller Ort, wo man spirituelle Inspiration aufnehmen kann. Dann heißt es weiter, als Unterweisung, die gegeben wird, um frei zu werden von dem Einfluss des Kali-Yugas, dass man den Vorgang der Sinnenbefriedigung aufgeben sollte, wenn er Wasser drauf gießt. Genauso ist es nicht möglich für jemanden, wirklich auch trotz eines spirituellen Vorganges relevante Fortschritte zu machen, wenn er nicht die materielle Sinnbefriedigung aufgibt. In erster Linie jedoch erreicht man die Freiheit von Illusion und das spirituelle Königreich durch die Barmherzigkeit von Sadhus, von Heiligen und durch die Barmherzigkeit von Krishna. Ohne diese Barmherzigkeit sind die Vorgänge, die wir wählen, ohne Kraft, weil sie aus unserem Denken herauskommen unseren Bemühungen herauskommen und so weiter. Es ist noch keine transzendentale Kraft gegenwärtig. In der Gemeinschaft von einem echten Heiligen lernt man, wie man selber ein geweihter Krishnas wird, wie man Krishna verehren kann und wie man ein ernsthafter Diener von Gott werden kann. Das sind die drei Unterweisungen eines Heiligen. In der Gemeinschaft eines Heiligen jedoch kann man auch lernen, wie man natürlich wird und sich nicht mehr etwas daraus macht, so handeln zu müssen, dass andere Menschen einen gut finden in seiner Rolle. Man wird unbeschwert. Es gibt ein Vers: Lass die allgemeine Menschenmenge über uns lachen. Wir werden tanzen und Trunk der Liebe zu Krishna trinken und uns dabei auf den Boden wälzen. Das, was die öffentliche Meinung von uns hält, ist uns gleichgültig. Das ist, was ein Transzendentalist nach und nach entwickelt. Eine so große Freiheit, dass ihn einfach nicht mehr die Meinung der Öffentlichkeit, von der er sich immer seine gesellschaftlichen Streicheleinheiten abholt, interessiert. Er wird wirklich frei, weil er getragen wird von einer spirituellen Inspiration. Nun, die Heiligen in dieser Welt sind sehr, sehr rar. Und man kann sie nur finden, wenn man den ernsthaften Wunsch hat, sein materielles Leben zu Ende zu bringen. Es ist ungefähr so wie in der Geschichte von Dhruva Maharaj, der in den Wald ging, um Krishna zu finden. Er verließ sein Königreich, er hatte nur noch dieses eine brennende Interesse. Und als er das dann hatte, hat Krishna, der im Herzen gegenwärtig ist, sein Entschluss akzeptiert und ihn in Kontakt mit Narada Muni gebracht. Ein Mensch, der sehr entschlossen wird auf dem spirituellen Pfad, sollte wissen, dass Krishna im Herzen seine Entschlossenheit wahrnimmt, sieht und auch belohnt. Er wird solch einen Menschen in Kontakt bringen mit einem Heiligen. Nun, diese Heilige gehen über diese Welt unerkannt. Sie spielen meistens die Rolle von gewöhnlichen Menschen. Sie sind nicht offensichtlich. Sie werden nur ihre Verkleidung aufgeben, wenn sie sehen, dass jemand ernsthaft nach der Gemeinschaft, nach der Freiheit von weltlicher Gemeinschaft und weltlichen Bindung strebt. Sonst werden sie sich niemals zu erkennen geben. So, deswegen möchte ich jetzt abschließen mit einem Satz aus dem Narada Bhakti Sutra: Meide den Ozean materialistischen Umgangs. Er ist die Ursache von Lust, von Zorn, von Verwirrung, Vergessen, von der Verlust von Intelligenz und dem totalen Leid. Diese Eigenschaften entstehen in diesem Ozean des materiellen Umgangs, wie Wellen in einem Wasserozean. Sie reißen uns weg von unserer spirituellen Position und bringen uns in den materielle Leben hinein. So, auf dem Wege des spirituellen Fortschrittes ist es wichtig, dass man immer eine spirituelle Atmosphäre um sich herum schafft. Wir machen das zum Beispiel, indem wir den Hare Krishna Mahamantra chanten, so wie ihr es eben gehört habt. Wir tun das nicht nur wie eine Art Sonntagsgottesdienst, sondern singen das auch, wenn wir auf der Straße sind, in der U-Bahn oder auf irgendwelchen Bühnen oder einfach im Badezimmer oder im Zimmer. Dieser Hare Krishna Mahamantra kann eine spirituelle Atmosphäre schaffen, in der wir langsam gesunden, nicht nur von unserem Nala-Syndrom, sondern auch physisch und in allen anderen Hinsichten. Und es ist eine großartige Möglichkeit, die ein Mensch dann ergreifen wird, wenn er die Geschichte von Nala versteht und merkt, wie er durch den Einfluss der Mayas oder der Illusion weit getrennt ist von seinem normalen Dasein mit seiner eigentlichen Bestimmung. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Ich habe, wie ihr gesehen habt, als ich diesen Vortrag gegeben habe, sehr überlegt. Ich habe es vermieden, euch anzugucken, was ich manchmal auch so und so mache. eine schlechte Eigenschaft, aber hier habe ich es bewusst gemacht, weil ich mich so konzentrieren wollte auf die Geschichte und die Implikation. Es ist so, dass ich viele Notizen hierzu gemacht habe, aber aus Zeitgründen das unglaublich raffen musste und dem Verständnis eben anpassen musste von einem Sonntagsfest. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, die Präsentation sehr gut gemacht zu haben. Ich bin eigentlich nicht da, sehr schwierig da in die Tiefe so reinzugehen, weil ich eben nur wenig Zeit hatte, das vorzubereiten. Aber ich hoffe ganz ehrlich und ernsthaft, also das ist jetzt jenseits von meiner eigenen Realisation, meiner Unvollkommenheit heute, dass es euch einfach ein bisschen anrührt. Ich meine, der Nala war einfach völlig unter dem Griff der Illusion, unter dem Griff von Kali. Und ein Mensch, der nicht weiß, wer er ist und der seine Beziehung zu Krishna nicht wirklich erkannt hat, oder zu Gott, wir meinen mit Krishna Gott, ist in einer ähnlichen Misere. Der braucht diesen Gesundheitsvorgang, der ihm hilft, langsam zu gesunden von seiner abgrundtiefen Illusion. Das ist wichtig. So, Hare Krishna. Jetzt wird ja jeder hier ein Transzendentalist werden. Ich möchte hier enden, weil wir schon ein bisschen spät sind. Ist das Sonntagsfest fertig? Wie bitte? Ja? Gut. Dann werden wir jetzt unser Festmahl